Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Sturmberg. Herzlich willkommen. Es bleibt erst einmal alles weiter zu bis zum 7. März, bis auf die Friseure, die schon am 1. März öffnen dürfen. Und der neue Referenzwert für Öffnungen ist ein Inzidenzwert von 35. Wir besprechen das gleich an der Börse und wir schauen auf die Commerzbank, die heute über die harten Einschnitte informiert hat, mit massivem Stellenabbau und Filialschließungen. Wie sehr wird Europa diese Corona-Wirtschaftskrise treffen? Die EU-Kommission hat dazu heute ihre neue Prognose vorgestellt und es gibt zwei Studien, über die wir informieren, die sich mit dem Infektionsrisiko am Arbeitsplatz beschäftigt haben und ein erhöhtes Risiko feststellen. Die Stimmen aus der Wirtschaft auf die Beschlüsse des gestrigen Abends fallen unterschiedlich aus. Eine Perspektive wünschen sich am Ende zwar alle, aber der Weg dahin ist unterschiedlich. Die einen wollen schnell öffnen, weil sie argumentieren, dass es sonst viele Gewerbetreibende nicht mehr schaffen und die Grundrechtseinschränkungen auch nicht mehr zu begründen seien. Die anderen sagen, es sei zu früh. Mit den Mutationen drohen wir in die nächste Welle zu rauschen. Die Bundeskanzlerin hat heute im Bundestag die Beschlüsse verteidigt. Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Wie kommen diese denn an der Börse an?
Wenn wir auf den DAX schauen, der steigt jetzt um fast 0,6% auf 14.013 Punkte. Aber bei all den Maßnahmen, die jetzt beschlossen und verkündet worden sind, das wird ja nicht das letzte Kapitel sein. Und die Beschlüsse werden hier auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Sie haben es eben angesprochen, die einen sagen auch hier an der Börse endlich lockerer, die anderen sagen, das ist alles viel zu früh. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis darüber unterhalten und von ihm wollte ich zunächst wissen, welcher Fraktion er denn angehöre. Er sei kein Epidemiologe und auch kein Virologe, sagt er, aber wenn die Maßnahmen jetzt verlängert werden, dann, und da wird er richtig leidenschaftlich, dann müssten die Hilfen auch endlich greifen.
Das ist das, was ich eben überhaupt nicht verstehe. Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, insbesondere der USA, versackt hier wieder in einem Bürokratiewust. Man kann mit Gastronomen sprechen, die sagen, sie haben die Novemberhilfen noch nicht ausgezahlt bekommen. Die Unternehmen wissen teilweise überhaupt gar nicht, welche Programme für sie die richtigen sind. Und wenn Herr Altmaier dann sagt, ich entschuldige mich, dann sollte er erstens um Entschuldigung bitten. Das ist das Erste, was er tun sollte. Und damit macht er sich's ein bisschen leicht, wenn er sagt, ich entschuldige mich dafür, dass die Hilfen nicht angekommen sind. Es muss jetzt hier einfach wirklich, so wie es angekündigt wurde, unbürokratisch ausgezahlt werden.
Die Bundeskanzlerin selbst sagt, wir haben Fehler gemacht, wir waren nicht vorsichtig, nicht schnell genug. Woran hapert es noch?
Na, es hapert vor allem auch daran, dass ja auch bei der Impfstrategie einiges schiefgegangen ist. Da sind eben dann diese Dealmaker und ich bin auch heilfroh, dass Donald Trump nicht mehr im Amt ist, aber da sind solche Politiker wie er und der Johnson, die dann hingehen und sagen, so, wo ist der Vertrag, so, wo muss ich unterschreiben, schneller dabei gewesen. Die Amerikaner sind viel stärker jetzt schon vorangeschritten in der Durchimpfung dieser doch ja großen Bevölkerung, während der Vertrag von AstraZeneca, wenn man eben den Meldungen glauben darf, 2 Monate ununterschrieben bei der EU auf dem Tisch lag. Das ist natürlich auch etwas, was man hätte besser machen können.
Können Sie nachvollziehen, dass manche sagen, lieber noch ein bisschen warten mit dem Öffnen?
Das kann ich nachvollziehen. Wenn ich mir Herrn Drosten anhöre und die Virologen anhöre, dann verstehe ich das schon, dass die Gefahr da ist, dass dann das wieder nach oben geht mit den Infektionszahlen. Und man will eben unbedingt vermeiden, dass wir hier die Triage kriegen. Also um es mal so ganz einfach auszudrücken, dass die Menschen auf den Parkplätzen der Krankenhäuser warten und keinen Einlass mehr bekommen und wir dann irgendwann festlegen müssen, wer stirbt und wer nicht stirbt. Das kann ich alles nachvollziehen, nur wenn ich das so konsequent durchziehe und Leben rette und retten will, auch egal welchen Alters, dann müssen die Maßnahmen greifen und sie müssen auch noch viel höher ausfallen. Gucken Sie sich mal an, was die Amerikaner machen. Die haben im vergangenen Jahr schon Hilfspakete von 1,5 Billionen ausgezahlt und die sagen dann nicht, stellen Antrag im Internet, die schicken einfach Schecks den Amerikanern nach Hause. Natürlich ist da die Verteilungsgerechtigkeit nicht zu 100% gegeben, aber die sagen sich einfach, komm, ihr kriegt das Geld, ihr sollt euch wieder was leisten können, vor allem, wenn die Dinge wieder aufgehen, aber jetzt eben auch über Versandhandel, dass da Geschäft da ist. Und jetzt sind nochmal 1,9 Billionen in Planung und wir reden hier über eine Erhöhung von 4 Milliarden. Also da kann man sich ein Beispiel an den Amerikanern nehmen. Die sind da einfach pragmatischer und schneller dabei, zu sagen, so, das ist eine spezielle Situation und dann müssen wir auch in besonderer Art helfen.
Amerika, ein Vorbild für Deutschland?
Ich würde sagen, ja. Natürlich kommt man in Deutschland dann wieder sofort in die Diskussion, ja, aber die Schuldenbremse und wer soll die Schulden alle bezahlen? Sehen Sie, die Realität, da könnte man eine ganze Sendung draus machen. Die Realität ist doch jetzt schon die, dass die Notenbanken in Europa, aber auch in den USA einen Großteil der Schulden der Staaten übernehmen, indem sie deren Anleihen aufkaufen. Trotzdem haben wir bis heute keine Verbraucherpreisinflation. Ich glaube, die Amerikaner gehen da deutlich unpragmatischer oder pragmatischer vor, unkonventioneller vor. Wir müssen uns hier von der Bürokratie befreien. Das Geld muss überwiesen werden. Und wenn das dann teilweise bei Leuten landet, die eigentlich keine Berechtigung haben, dann ist das so. Aber in Deutschland scheint immer der Grundsatz zu gelten, Gerechtigkeit muss sein, auch wenn die Welt oder in dem Fall Deutschland daran zugrunde geht. Das ist falsch.
Sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis.
Ja, danke auch von unserer Seite. Der Commerzbank-Chef Manfred Knof hat heute seine Strategie bekannt gegeben, um die Bank wieder in die schwarzen Zahlen zu führen. Bis 2024 soll das der Fall sein. Details dazu hören wir gleich. Frau Werle, wie kommt es bei den Anlegern an?
Gut, dass wenig erfreuliche Nachrichten kommen würden, das ist bekannt. Tiefrote Zahlen, Filialschließungen, Personalabbau in ganz großem Stile. Hier an der Börse sind viele skeptisch, ob es der zweitgrößten deutschen Bank wirklich gelingen wird, nachhaltig profitabel zu werden. Aktien brechen regelrecht ein. Aktuell sehen wir ein Minus von 5,3% bei Commerzbankpapieren. Das Minus war auch schon viel größer.
Die deutsche Börse selbst hat schon gestern Abend ihre Geschäftszahlen für das letzte Jahr veröffentlicht und dann heute präsentiert. Da ist die Lage aber ganz anders.
Wirklich ganz anders. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein Unternehmen in Zeiten der Corona-Pandemie Rekordgewinne einfahren kann. Bei der deutschen Börse war das der Fall. Vor allem in den ersten Wochen der Pandemie, also als die Welt stillstand, als die Börsenkurse wirklich rasant in den Keller gerauscht sind. Da liefen die Geschäfte glänzend. Es wurde rege gehandelt. Die Börse kann auch von Übernahmen aus den vergangenen Jahren profitieren. Das sind Zukäufe vor allem von Geschäftsbereichen, die jetzt nicht direkt zum Aktien Handel gehören. Gut, ob das Tempo weitergehen wird, wohl kaum. Börsenchef Theodor Weimer ist dennoch zuversichtlich für die kommenden Monate und die Aktien der deutschen Börse 1% im Plus.
Und dann runden wir das Gesamtbild ab mit Euro, Rente und Gold.
Der Euro kostet 1,2127 $. Die Umlaufrendite ist von minus 0,48 auf minus 0,49% gesunken und die Feinunze Gold kostet 1.843,03 $.
Vielen Dank, Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Ja, 2019 stand die Commerzbank noch ganz gut da und es schien, dass sich der Konzern auf dem richtigen Pfad befinden würde, nachdem die Bank lange mit den Folgen der Finanzkrise zu kämpfen und auch noch die Fusion mit der Dresdner Bank zu verdauen hatte. Der Bund hält immer noch seine 15-prozentige Beteiligung aus der Rettung der Bank, doch die Corona-Krise trifft die Bank jetzt nun hart und der neue Vorstandschef Manfred Knof will das Ruder nach einem tiefroten Jahr 2020 mit harten Einschnitten herumreißen.
Die Commerzbank hat sich ein hartes Programm vorgenommen. Die Devise ist klar.
Profitabilität geht vor Wachstum. Wachstum um jeden Preis ist für die Commerzbank keine Option mehr. Profitabilität geht vor.
Damit zieht der seit Jahresanfang amtierende Vorstandschef Manfred Knof einen Schlussstrich unter die Ära seines Vorgängers Martin Zielke, der lange Jahre versucht hatte, neue Kunden auch mit Prämien anzulocken. Diese Zeiten sind vorbei. Nun wird erst einmal gespart. Die Kosten sollen bekanntlich runter von 6,7 Milliarden Euro 2020 um 1,4 Milliarden Euro bis 2024. Von 790 Filialen sollen 450 übrig bleiben, die Zahl der Mitarbeiter von zuletzt 39.500 um 10.000 gesenkt werden, wobei 2.500 Stellen auch neu aufgebaut werden. Dazu will der als harter Sanierer bekannte neue Chef bis zur Hauptversammlung Anfang Mai mit den Vertretern der Belegschaft einen Sozialplan ausarbeiten. Die Gewerkschaft Verdi jedoch ist noch nicht bereit, einen solchen Stellenabbau mitzutragen, teilte sie heute mit. Betriebsbedingte Kündigungen müssten vermieden werden. Die neue Ausrichtung der Bank aber will auch Verdi grundsätzlich mittragen. Die umschrieb der Commerzbank-Chef heute so.
Wir haben eine Strategie, die Commerzbank nachhaltig profitabel macht, mit klarem Fokus im Privatkundengeschäft. Wir werden die digitale Beraterbank für Deutschland bauen. Wir werden uns im Firmenkundengeschäft vor allen Dingen auf den deutschen Mittelstand und die Kunden, die in Konnektivität haben, zu Deutschland beziehen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen. Und damit haben wir dann auch eine attraktive Eigenkapitalrendite in 2024. Daran arbeiten wir.
7% Eigenkapitalrendite will die Bank bis dahin erreichen. Schon ein Jahr zuvor soll wieder eine Dividende gezahlt werden. Eigenständig wolle man bleiben, das versicherte Knof immer wieder. Die Kunden aber werden künftig wohl stärker zur Kasse gebeten. Das machte der neue Chef heute auch deutlich. Kontogebühren und Verwahrentgelte sind wohl bald nicht mehr tabu.
Ich kenne keine Bank, die sich auf Dauer mehr leisten kann, eben Verwahrentgelte nicht zurückzugeben, an ihre Kunden und auch an den Preismodellen zu arbeiten. Das werden wir auch machen und zu gegebener Zeit dann auch kommunizieren.
Im vergangenen Jahr schrieb die Commerzbank mit 2,9 Milliarden Euro den höchsten Verlust seit der Finanzkrise. Die Vorsorge für Kreditausfälle wegen der Corona-Krise fiel deutlich höher aus. Die dürfte auch das laufende Jahr belasten. Doch 2021 habe sich trotz des Lockdowns gut angelassen, sagte Knof.
Im Privatkundengeschäft sind wir sowohl in der Commerzbank wie auch in der Comdirect erfolgreich unterwegs und haben einen guten Jahresstart hingelegt.
Das Firmenkundengeschäft verläuft da etwas schleppender. Die Nachfrage nach Krediten sollte aber nach Ende des Lockdowns wieder anspringen, hofft der Vorstand.
Brigitte Scholtes über die Neuausrichtung der Commerzbank. Die EU-Kommission hat das insgesamt größte Rettungsprogramm in der EU-Geschichte auf den Weg gebracht, um die europäische Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen. Welche Wirkung hat es langfristig und wann ist mit einer Erholung zu rechnen? Dazu hat die Kommission heute ihre neue Konjunkturprognose vorgestellt. Peter Kapern stellt sie vor.
Das Virus hat Europa weiter im Griff, aber wirtschaftlich nicht gar so stark wie befürchtet. Und dann ist da auch noch Licht am Ende des Tunnels. Alles in allem, so lässt sich Haushaltskommissar Paolo Gentiloni verstehen, sieht das Bild nicht mehr ganz so düster aus wie vor ein paar Monaten noch, als er die Herbstprognose der EU-Kommission vorlegt.
Compared to our previous forecast in autumn, a smaller contraction in 2020, lower growth in 2021. And stronger growth in 22.
Die Wirtschaft sei im vergangenen Jahr weniger geschrumpft als angenommen. In diesem Jahr fällt das Wirtschaftswachstum etwas geringer aus, dafür im nächsten umso stärker. In Zahlen um 6,3% ist die EU-Wirtschaft 2020 geschrumpft. Im vierten Quartal, als die zweite Pandemiewelle zu neuen Lockdown-Maßnahmen führte, aber nur um 0,5%. Und die Arbeitslosigkeit habe in dieser Zeit nicht zugenommen, weil der Lockdown weniger hart und viel gezielter war als im zweiten Quartal und weil die politischen Maßnahmen wie das EU-Kurzarbeiterprogramm SURE funktionierten. In diesem Jahr wird die EU-Wirtschaft der Kommission zufolge um 3,7% zulegen, im nächsten dann um 3,9.
GDP is expected to expand in all member states in 21 and 22. And this is of course the famous light at the end of the famous tunnel.
Das Bruttoinlandsprodukt werde in allen Mitgliedstaaten wachsen, so Gentiloni. Und das sei dann eben das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Die EU-Wirtschaft wird das Vorkrisenniveau daher auch früher wieder erreichen, als noch vor ein paar Monaten erwartet. Allerdings, die Erholung werde nicht in allen Mitgliedstaaten gleich stark ausfallen. Insbesondere in jenen Ländern, die stark vom Tourismus abhängen, werde die Wirtschaft langsamer an Fahrt aufnehmen. Insgesamt aber, so Gentiloni, könnte es auch noch besser kommen als jetzt prognostiziert.
The strength of the rebound could surprise on the upside.
Zumal die Effekte des Corona-Wiederaufbauprogramms RFF in der heute vorgelegten Prognose noch gar nicht berücksichtigt sind. 672 Milliarden Euro werden vom Sommer an über mehrere Jahre an die Mitgliedstaaten ausgereicht, teils als Kredit, teils als Zuschuss. Und die werden für einen Wachstumsschub von 2% sorgen, so Gentiloni. Getragen werde der Aufschwung in Europa durch die an Geschwindigkeit zulegende Impfkampagne und durch das globale Wirtschaftswachstum. Die Weltwirtschaft wird nach der EU-Prognose in diesem Jahr um 5,2% wachsen, im nächsten um 3,8%. Insbesondere die ärmeren Staaten drohen bei der Erholung aber abgehängt zu werden. Kommissar Gentiloni spricht von der Gefahr einer verlorenen Generation in diesen Ländern. Die Inflation in der Eurozone wird von 0,7% im vergangenen Jahr auf 1,4% in diesem und 1,3% im kommenden Jahr zulegen. In Deutschland werden die Verbraucherpreise in diesem Jahr sogar um 2,3% zulegen. Vor allem, weil die Erhöhung der vorübergehend abgesenkten Mehrwertsteuer zu Buche schlägt.
berichtet Peter Kapern. Wir haben jetzt schon so lange einen Shutdown und die Zahlen gehen nur langsam runter. Da stellt sich immer wieder die Frage, wo stecken sich die Menschen an und welche Rolle spielen Arbeitsplätze? Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sich durchaus Sorgen über eine mögliche Corona-Infektion. Das hat eine Studie von lohnspiegel.de ergeben, wissenschaftlich betreut von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Eine andere Langzeitstudie an der Uni Konstanz zeigt, die Sorgen vieler Beschäftigter sind berechtigt. Michael Erhardt berichtet.
Zwei Regeln gelten derzeit. Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten, wenn es möglich ist. Und sie müssen Schutzmaßnahmen treffen für diejenigen, deren Anwesenheit in Firma und Betrieb unverzichtbar ist. Doch offenbar halten sich nicht alle an diese Regeln.
Das ist erstaunlich, wie häufig Beschäftigte sagen, unser Arbeitgeber lässt uns nicht im Homeoffice arbeiten. Wir haben alle Voraussetzungen, um unsere Arbeit auch zu Hause zu machen. Aber bei uns herrscht Präsenzkultur,
sagt Elke Ahlers, Expertin für Arbeit und Gesundheit am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Sie und ihre Kolleginnen haben seit April gut 34.000 Beschäftigte aus verschiedenen Branchen befragt. Hauptergebnis? Ein Drittel hat Sorge, sich am Arbeitsplatz mit Corona zu infizieren.
Die Sorge um den Arbeitsplatz ist jetzt im Januar wieder angestiegen. Das ist ein Unterschied zu den Sommermonaten, da waren die Bedenken geringer. Damals waren es 25% und man sieht, dass die Ängste unter den Beschäftigten wieder größer geworden sind.
Mit steigenden Infektionszahlen sind also auch die Sorgen gewachsen. Und in kleineren Unternehmen sind sie stärker ausgeprägt als in größeren. Das führt Elke Ahlers auch auf die betriebliche Mitbestimmung zurück. Die werde in größeren Unternehmen oft besser organisiert und durchgeführt als in kleineren. Besonders viele Bedenken äußern naturgemäß Menschen, die viel Kontakt zu anderen haben. In Bereichen wie Erziehung und Soziales oder auch im medizinischen Bereich fürchten sich mehr als die Hälfte aller Befragten vor einer Ansteckung. Doch auch in Verkaufsberufen oder unter dem Personal von Pflegeheimen sind die Sorgen vor einer berufsbedingten Infektion groß. Und diese Sorgen sind auch berechtigt.
Wir sehen real in unserer Studie, die seit letzten März läuft, also seit dem ersten Lockdown, dass es da deutlich höhere Infektionsraten gibt bei denjenigen, die jetzt in voller Präsenz wieder im Büro arbeiten.
Sagt Professor Florian Kunze von der Universität Konstanz.
Also besonders die, die wirklich noch Meetings persönlich machen, wo die Kantine noch offen ist, da sind die Infektionsraten teilweise um den Faktor 8 erhöht, was ganz schön große Zahlen sind.
Untersucht hat Kunze die Bereiche, in denen Heimarbeit möglich ist, was die meisten Arbeitsplätze in Produktionshallen und Fabriken ausschließt.
Über andere Branchen, Produktionsbereiche und so weiter, da kann man jetzt nur spekulieren, aber da denke ich, dass es eine ähnlich große Gefahr ist. Aber da gibt es ja nicht die Möglichkeit, die Tätigkeiten von zu Hause zu machen.
Allerdings hat der Forscher auch herausgefunden, dass es keineswegs immer nur die Arbeitgeber sind, die ihre Beschäftigten zur Präsenz in den Büros quasi zwingen. Rund ein Drittel der Befragten gibt in der Studie zwar an, dass sie im Büro arbeiten, weil die Arbeitgeber das so wollten. Ein Drittel nennt aber auch persönliche Gründe, etwa Sozialkontakte und mehr Ruhe im Betrieb. Aufgrund des höheren Infektionsrisikos in Büros aber plädiert Florian Kunze dafür, die Homeoffice-Regeln zu verschärfen oder zumindest besser zu kontrollieren.
Mischa Erhardt. Der Onlinehandel profitiert in dieser Krise. Vor allem Amazon, aber auch jede Menge kleine Händler, darunter viele aus China. Die haben bis vor ein paar Jahren nicht immer die Umsatzsteuer für ihre Verkäufe abgeführt. Seit 2 Jahren aber gilt nun, zahlt jemand nicht die Umsatzsteuer und ist nicht steuerlich registriert, dann haften die Marktplatzbetreiber. Und diese Regelung scheint zu wirken, wie Sebastian Engelbrecht berichtet.
Vor 5 Jahren begannen chinesische Online-Händler in großer Zahl auf dem deutschen Markt ihre Waren zu verkaufen. Sie bedienten sich der bekannten Online-Handelsplattformen wie eBay, Amazon und Real.de. Die deutschen Konkurrenten beklagten sich allerdings, wie sich Oliver Brotmann erinnert. Er ist Präsident des Bundesverbandes Onlinehandel.
Wenn also ein ausländisches Unternehmen über Marktplätze wie Amazon und eBay verkaufen, müssen sie die Mehrwertsteuer einnehmen und die dem Finanzamt abführen. Und das haben insbesondere die Händler aus China nicht gemacht. Dadurch hatten sie natürlich einen Vorteil von 19% Mehrwertsteuer.
Im Interesse der deutschen Onlinehändler und auch im eigenen Interesse reagierte der Bund und änderte 2018 das Umsatzsteuergesetz. Seither haften die Online-Marktplätze, wenn Händler keine Umsatzsteuer für ihre Geschäfte zahlen. Die damalige Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Christine Lambrecht, erläuterte die Gesetzesänderung.
Die Plattformbetreiber werden verpflichtet, Daten zu erfassen, beispielsweise die Steuernummer oder auch die Zahl und den Wert der gelieferten Waren und diese vorzuhalten. Und wenn dann sich herausstellt, dass derjenige, der Waren verkauft hat, seiner Steuerpflicht nicht nachgekommen ist oder hier noch nicht mal steuerlich registriert ist, dann bekommen Plattformen die Information und haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie schließen diesen Händler aus oder sie entrichten für diesen die Umsatzsteuer.
Das Gesetz wirkt. Allein die chinesischen Online-Händler führten im vergangenen Jahr 242 Millionen Euro Umsatzsteuer ab. Im Jahr 2017 waren es noch 34 Millionen. Angesichts des rapiden Wachstums der Einnahmen glaubt der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz, dass der Staat hier weit mehr einnehmen kann. Das zu seinem Verantwortungsbereich gehörende Finanzamt Berlin-Neukölln ist stellvertretend für alle Finanzämter in Deutschland für China zuständig und damit auch für die chinesischen Onlinehändler.
Es geht in der Dimension dem, was an Umsatzsteuer im Onlinehandel verkürzt wird, geht es sicherlich um Milliarden jedes Jahr.
Mit Stolz stellt Kollatz fest, dass sich bei seiner Neuköllner Behörde bereits 50.000 chinesische Onlinehändler registriert haben. Gemessen an der Gesamtzahl chinesischer Onlinehändler auf dem deutschen Markt sind diese Zahlen allerdings niedrig, wie Oliver Protmann vom Bundesverband Onlinehandel betont.
Sie können davon ausgehen, dass allein auf Amazon monatlich sich 7.000 chinesische Händler neu registrieren. Wenn man diese Zahl allein hört, dann sieht man, dass die 50.000, die sich bisher in Neukölln im Finanzamt gemeldet haben, bei weitem noch nicht ausreicht, um wirklich die Menge an Händlern abzudecken.
Protmann ist zufrieden, dass die chinesischen Konkurrenten nun auch die Umsatzsteuer abführen müssen. Dennoch sieht er weiteren Handlungsbedarf. Die Finanzämter kontrollierten nach wie vor nicht, ob die Händler den richtigen Betrag überweisen.
Und jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Die Bundesregierung plant strengere Umweltschutzregeln für die Landwirtschaft. Unter anderem soll der Einsatz von Pestiziden stärker eingeschränkt werden. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert:
Niemand ist so sehr Opfer seines Tuns wie die Landwirte. Die Märkte verlangen mehr, sie liefern mehr. Sie steigern ihre Ernten mit allen möglichen Hilfsmitteln, schaufeln Kraftfutter in ihre Ställe, ganz so, wie es ihnen Agrarpolitiker in Deutschland und Europa seit langem empfehlen. Jetzt rächt sich das. Das Paket zum Insektenschutz soll einen der Auswüchse intensiver Landwirtschaft eindämmen, diesmal durch Einschränkungen bei Pflanzenschutzmitteln. Dies ist nach den neuen Düngeregeln zum Schutz des Grundwassers der zweite starke Eingriff dieser Koalition in die landwirtschaftliche Praxis. Die Bauern sind aufgebracht und doch kann es nur der Anfang sein, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Der Tagesspiegel kritisiert Bundesumweltministerin Schulze. Statt auf smarte Lösungen hat sie lange auf plakative Restriktionen gesetzt und damit die Bauern auf die Straße getrieben. Und auch ökologisch bringt die Holzhammer-Methode nichts. Statt sie zu gängeln, sollte man den Bauern helfen, Ökonomie und Ökologie unter einen Hut zu bekommen. Bauern, Politik, Verbraucher. Die Agrarwende geht nur gemeinsam. Die Landwirte seien nicht schuld an den Umweltschäden, betont die Märkische Oder-Zeitung. Die Bauern stecken in der Bredouille, immer mehr und billiger produzieren zu müssen, um im weltweiten Wettbewerb mithalten zu können. Auf der anderen Seite setzt sie die Politik unter Druck, Umweltauflagen zu erfüllen, mit denen ihre Margen noch kleiner werden. Wenn die Bauern anders wirtschaften sollen, benötigen sie unser aller Unterstützung. Und zwar, indem sich das EU-Subventionssystem nachhaltig ändert. Und vor allem, indem wir alle bereit sind, mehr Geld für unser Essen auszugeben. Die Neue Osnabrücker Zeitung betont, die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftszweig und keine Hobbygärtnerei. Umweltleistungen müssen stärker gefördert werden. Ja, vielleicht sogar dahingehend, dass Ökoleistungen ein eigener Betriebszweig werden neben Ackerbau, Tierhaltung oder Energieproduktion. Über solche Ansätze stärker nachzudenken, statt neue Verbote zu ersinnen, ist notwendig. Denn es ist niemandem geholfen, wenn sich der Bauer in der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten einreiht.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.